Wenn ich sagen sollte, warum ich in der Kirche bin, dann nicht deswegen, weil mir sonst mein Gehalt fehlen würde auf dem Bankkonto, sondern mir ist eigentlich in meinem Leben, ich weiß noch gut, ich war damals 18, ich hatte gerade mal so den Führerschein gemacht und mein Bruder hatte noch so einen alten Opel Rekord für 100 Mark damals gekauft, aber der lief noch gut. Und ich erinnere mich noch gut an einem Sonntagnachmittag, es war trübes, regnerisches Wetter und mich überkam es plötzlich so die Frage, ja, rentiert sich's überhaupt weiter zu leben? Was bringt das alles? Ich meine, gut, manch Schönes bietet das Leben, aber das meiste ist irgendwie einerlei und manchmal gibt es eben auch Lebenskatastrophen und alles sowas. Also jedenfalls habe ich mir persönlich die Grundfrage des Lebens gestellt. Und ich hatte den Schlüssel von dem Auto in Reichweite. Ich wusste eine abschüssige Straße mit dicken Eichen am Straßenrand. Und ich dachte, also eigentlich könnte ich jetzt auch Schluss machen. Das Leben ist eigentlich jetzt an der Stelle für mich gelaufen. Und während ich so nachdachte, dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt noch weiterleben möchte, dann für Gott. Alles andere ist vollkommen uninteressant, ist vollkommen, bringt überhaupt nichts. Und das war für mich damals eine grundsätzliche Lebensentscheidung, mein Leben auf Gott auszurichten. Dann gab es vieles, was sich so dazwischen ergeben hat, aber als Grundlinie natürlich katholische Familie und Ministrant gewesen und alles sowas. Die Frage war nicht, ob ich die negativen Seiten der Kirchen sehe oder nicht. Die habe ich alle gesehen. Das war überhaupt keine Frage. Aber die haben mich alle nicht von meiner grundsätzlichen Lebensentscheidung abbringen können, mein Leben für Gott zu leben. Und dann hat sich die andere Frage gestellt, was kann ich dazu tun, dass die Gemeinschaft, die Jesus eingesetzt hat, gebildet hat, die er immer im Plural angesprochen hat, ihr seid das Licht der Welt und Stadt auf dem Berg und alles sowas. Es waren nicht nur die 12, sondern lässt sich ja unbegrenzt ausweiten, wer Salz der Erde, Licht in der Welt und Stadt auf dem Berg ist. Das sind wir ja alle, ne? Als Kirche eben. Und wir haben eben die Schwierigkeit, dass das Wort Kirche so mehrdeutig ist. Also Kirche heißt Ecclesia, Gemeinschaft oder Versammlung, Versammlung der Gläubigen, so im urtextlichen Sinn. Und Kirche ist bis heute auch mit dem gleichen Wort bezeichnet, die Körperschaft des öffentlichen Rechts, die in der Lage ist, Kirchensteuer zu erheben. Also in diesem Spektrum bewegt sich das Wort Kirche. Und mich hat neulich, habe ich ein Zitat vom Bischof von Essen gehört, was mich gewundert hat, der sagte öffentlich, er kann jeden verstehen, der aus der Kirche austritt. Starkes Wort, dachte ich mir. Ne? Also wenn das von einem Kirchenmann, natürlich kennt er noch ein paar Sachen mehr, die ich nicht kenne, was so innerhalb der Kirche sich alles ereignet und ereignen kann. Aber das sind für mich dann immer die Sachen gewesen, wo mir der Satz Jesu eingefallen ist, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Also alles, was man der Kirche anlasten, ankreiden und was absolut nicht duldsam ist, das alles kann die Kirche nicht wirklich zugrunde richten. Und von daher ist der Kirchenbegriff für mich sehr viel stärker wieder dort orientiert, was Jesus wollte, nämlich Jesus wusste, als Einzelner kann man den Gott der Gemeinschaft nicht erfahren oder höchst bedingt oder nur minimal oder so. Also wenn Gott ein Gott der Gemeinschaft ist, weil er dreifaltig ist und uns Anteil geben möchte an diesem Gemeinschaftsleben der Herrlichkeit und so weiter, dann nicht als einzelne Mitglieder, sondern dann ist diese Gegenwart Jesu auch im Vollsinn des Wortes nur in Gemeinschaft erfahrbar. So. Wie jetzt die Gemeinschaft gestaltet ist, es geht schon in der Familie los, wo zwei oder drei, da ist der Kern der Gemeinschaft und das hört auf bei den Petrus, den er eben die Schlüssel des Himmelreiches gegeben hat und gesagt hat, kümmere dich um die Brüder. Und wenn du, ich habe für dich gebetet, so hat Jesus zu ihm gesagt, dass du beim Glauben bleiben kannst. Es ist das ganze Spektrum menschlicher Empfindungen in dieser Kirche beheimatet. Und deswegen kann man nicht sagen, ich nehme die Kirche so, wie es ich mir vorstelle, wie sie für mich heilig ist, sondern ich muss die Unheilige mitnehmen. Also nicht umsonst passt dazu dieses Gleichnis vom Schatz in Acker. Der Acker ist viel größer als der Schatz. Der Schlamm und Dreck und Erde und weiß nicht was, Steinzeugs, was da rumliegt in so einem Acker, ist sehr viel mehr als dieser Schatz, den dieser eine Mann da gefunden hat. Heimlich. Also es ist offensichtlich nicht so, dass man den Schatz der Kirche auf den ersten Blick gleich entdeckt, sondern so wie der Mann, der den Schatz in dem Acker gefunden hat, vielleicht wissen wir nicht, ob er auf den ersten Blick oder ob er danach gesucht hat. Es ist anzunehmen, wenn man den Text genauer liest, dass der dort gearbeitet hat an diesem Ackerbau, dass er da irgendwie ein Knecht war, der da gepflügt, gesät oder sonst irgendwas gemacht hat. Denn ein Vorbeigehender findet nicht mitten im Acker vergraben einen Schatz. Also das ist schlecht anzunehmen, dass das so funktioniert. Okay, Lottogewinne funktionieren auch, aber üblicherweise findet jemand im Acker nur dann etwas, wenn er mit dem Acker arbeitet. Und von daher für mich persönlich, ich finde in der Kirche nur dann das, was mein Glauben stärkt und trägt und auch ständig herausfordert natürlich, wenn ich mit dieser Kirche arbeite, wenn ich die Augen offen halte, die Dinge klar beim Namen nenne, in aller Geduld und Barmherzigkeit, aber mich nicht korrumpieren lasse, deswegen, weil mein Arbeitgeber die Kirche ist, das wäre schon der erste Schritt in die Korruption rein, sondern ich sage es unseren Herrn Nachbarn genauso, wie ich es Ihnen sage, dass ich einfach mit vielen nicht einverstanden bin und nicht nachvollziehen kann, was läuft in der Kirche. Aber alles, was nicht läuft, was Grund, wie der Bischof von Essen sagt, den Austritt verständlich machen würde, ist für mich eine Herausforderung, was kann ich dafür oder dagegen tun, dass sich auch noch andere Menschen dran stoßen. Also das trifft ja auch ein sehr starkes Wort Jesu hier mit rein in die Frage von dem, der, wo Jesus sagt, wehe dem, der einen von diesen Kleinen ärgert oder Ärger macht, schlimmer macht oder so kann man das diese Stelle übersetzen. Müllstein ran. Ne? Also diejenigen, die die Kirche beschädigen und den Ruf der Kirche beschädigen und andere Menschen irritieren, dass das gar nicht Werk Gottes sein kann, auf die lauert also permanent dieser Müllstein, den Jesus denen versprochen hat, die kleinen, Kleingläubigen, kann man hier noch weiter formulieren, Ärger macht. Also von daher ist für mich die Frage nicht, das sinkende Schiff noch schnell abzuspringen und es sinken zu lassen, meine Haut, meinen Glauben zu retten, sondern es ist die Frage, wie kann ich den Meister, der im Heck des Bootes, das du von Wind und Wellen rumgeschmissen wird am See Genezareth, wie kann ich... Merkst du nicht, dass wir untergehen? Und ich kenne schon die Antwort, die er seinen Jüngern damals sagte. Ach, ihr Kleingläubigen. Also. Für mich persönlich ist Kirche im Moment in einer Phase, in einem Prozess, der für mich sehr hoffnungsvoll ist. Und so wie ich das wahrnehme, tut die derzeitige Kirchenleitung oder überhaupt die Mehrzahl der Bischöfe in dem Versuch, Kirche funktionsfähig zu halten, tun genau das Falsche, nämlich es wird die Seelsorge dabei vernachlässigt. Also wenn ich bedenke, wie viele Millionen hier in die Umstrukturierung der Pfarreien investiert wird, nur damit wir eine andere Organisationsstruktur haben. Wir haben ja deswegen nicht mehr Priester, wir haben nicht mehr Gemeindereferente, wir haben nicht mehr Gläubige, wir haben nicht mehr Glaubwürdigkeit, sondern wir haben nur neue Strukturen. Wenn ich mir so vorstelle, wenn wir dieses Geld in die Seelsorge, in die pastorale Arbeit investieren würde, was das für eine Fruchtbarkeit haben könnte, ist nicht der Fall. Und deswegen sagt der Bischof, unser Bischof, im Domradio selber, die Strukturen der Kirche werden die gegenwärtige Krise nicht überleben. Toll, wahres Wort, aber er hat einen Nebensatz vergessen zu sagen oder konnte nicht sagen, wie die neuen Strukturen aussehen sollen. Also es ist ja nicht dadurch die Kirche gerettet, dass man noch größere Seelsorgeeinheiten schafft, die womöglich unpersönlich oder nicht mehr überschaubar sind oder keine Ahnung wie. Damit ist es ja nicht getan, sondern es muss was grundsätzlich Geistliches neu werden. Und deswegen ist für mich auch sehr bezeichnend, dass der Papst diesen Monat als außerordentlichen Monat der Weltmission ausgerufen hat. Also es geht darum, dass wir die frohe Botschaft zu den Leuten bringen müssen, mit noch mehr Energie, mit noch mehr Fantasie und alles sowas. Und da sehe ich ein großes Potenzial. Und ich war ja letzte Woche auf so einer Konferenz in Fulda, wo es darum ging, um die neue Art, Gemeinde zu gestalten, zu verkündigen, zu Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Und was da an hoffnungsvollen Aufbrüchen schon zugange ist, niemand spricht davon, aber sie sind trotzdem zugange. Also Beispiel, in Augsburg gibt es einen Theologen, Johannes Hartl heißt er, der hat einfach angefangen vor, ich glaube, 12, 13 Jahren oder was, ein Gebetshaus zu gründen. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, Gebetshaus Augsburg. Und der hat auch gesprochen letzte Woche da in Fulda. Seit das Gebetshaus gegründet worden ist, wird permanent rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, Anbetung gemacht. Also in den 13 Jahren sind die inzwischen bei 75.000 Anbetungsstunden angelangt. Okay, die Zahl sagt gar nichts. Es geht nicht hier um große Zahlen zu schreiben, sondern die machen nächstes Jahr in der ersten Januarwoche ein Event mit erwarteten 12.000 jungen Leuten, die dorthin kommen und Katechese, Vorträge anhören, Lobpreislieder singen, 3 Tage lang. 12.000, ich kann mir vorstellen, dass der Bischof von Augsburg, dass dem die Kinnlade runterfällt. Er ist froh, wenn er 1.000 für eine große Fronleichnungsprozession zusammenkriegt. Aber dass da 12.000 in der Messehalle auf dem ganzen Gelände da in der Augsburger Messe so wie soll man damit sagen, das sind Aufbrüche einfach da, die sind von der Kirche nicht gesteuert und auch nicht kontrollierbar. Und solche gibt es ganz viele, weltweit gibt es überall neue Aufbrüche und die passen nicht mehr in die alten Strukturen der Kirche. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, gut, wir unterhalten sie noch, die alten Strukturen der Kirche, solange sie eben noch Menschen erreichen, aber irgendwann werden die neuen Formen des gelebten Glaubens das andere in den Schatten stellen. Da bin ich fest davon überzeugt. Also, wenn ich mir nur vorstelle, wie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wie viele geistliche Gemeinschaften entstanden sind. Wir haben vorhin von der Focolarbewegung gesprochen, das ist nur eine von vielen, da gibt es noch Dutzende andere, von denen niemand spricht, aber die am Wirken sind und wo der Geist Gottes am Wirken ist. Hier in Fulda war ein Zisterzienserpater vom Kloster Heiligkreuz in Österreich, in der Nähe von Wien. Der hat erzählt, als er dort eingetreten ist in die Benediktinerabtei, waren es 40 Mönche, jetzt sind sie 120. So. Und die platzen dort in Heiligkreuz aus allen Nähten, sodass sie Filialen gründen müssen. Und eine der Filialen der Zisterzienser von Heiligkreuz ist in Neuzelle, ganz in unserer Nachbarschaft. Das sind die, die dort kommen von Heiligkreuz und dort anfangen wieder zu missionieren oder in einer Weise, die vollkommen von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Und genau das ist nämlich für mich der springende Punkt. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann bleibt es erstmal eine ganze Zeit vor Öffentlichkeit verborgen. Das wächst. Nicht deswegen wächst es, weil man Werbung macht und eine möglichst große Öffentlichkeitswirkung erzielen möchte, sondern es wächst, weil es dem Evangelium entspricht. Die Kirche, die wir aus dem Evangelium heraus lesen, ist eine Wachstumskirche. Und was wir in Deutschland erleben, das ist eine Schrumpfkirche. Und da geht mir, da platzt mir der Kragen. Wie kann das sein? Kann das sein, dass die deutschen Bischöfe den Glauben an das Wachstum der Kirche verloren haben? Oder ich kann mir darauf keinen Reim machen. Und zweitrangig, ja.
Bedürfnisse sind Bedürfnisse.
Zweitrangig sind die Bedürfnisse der Menschen auf jeden Fall wahrzunehmen. Aber erstrangig ist für mich Kirche der Ort, wo die Gemeinschaft derer, die den Glauben erleben und erfahren, dass die sichtbar wird. Und dann wird in dieser Gemeinschaft, werden alle menschlichen Bedürfnisse auch noch mit befriedigt. Aber Jesus ist nicht gekommen, um eine Bedürfnisbefriedigungskirche zu gründen, sondern er hat gesagt, glaubt an die Liebe Gottes und dann liebt den Nächsten so wie euch selbst. Also von daher schließt das eine das andere natürlich nicht aus, aber primär jetzt auf Ausschau zu gehen, wo haben wir unser Marketingpotenzial noch zu entdecken, dass wir also Menschen erreichen, die irgendwelche defizitären Nöte haben oder was, keine Ahnung. Also da bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil nicht alle menschlichen Bedürfnisse kann die Kirche befriedigen. Braucht sie auch nicht, wenn es einen funktionierenden Staat gibt. Aber wenn der Staat nicht funktioniert, dann ist die Kirche natürlich als erste gefragt, den Menschen nahe zu sein. Ne? Der Kern der Verkündigung besteht darin, den Menschen zu sagen, Gott liebt dich grenzenlos. Punkt 1. Der zweite Schritt ist, dass wir auf diese Liebe Gottes antworten. Aber Gott geht schon gut, er braucht nichts von uns. Deswegen haben wir die Menschen unter uns, die uns eben brauchen. Also die Liebe zu Gott drücken wir aus in der gegenseitigen Liebe, die uns Jesus aufgetragen hat. Und dann funktioniert es. Zu den Orden, also es sind viele Orden und Kongregationen und wie sie alle heißen, diese geistlichen Gemeinschaften, irgendwann entstanden als eine Antwort auf die Nöte ihrer Zeit. Also wenn ich mir vorstelle, die sogenannten armen Schulschwestern, die sind entstanden aufgrund der Tatsache, dass das staatliche Schulwesen nicht funktioniert hat und die Schwester, wie heißt sie, die Gründerin? Kommt mir gerade nicht der Name, die hat also diesen Schulorden gegründet und die haben also überall weltweit Schulen gemacht. Ne? So, jetzt hat aber, weil es ja eine staatliche Aufgabe ist, für die Bildung zu sorgen, ist das immer mehr vom Staat übernommen worden und deswegen sind diese Konvente, diese Schwesternklöster, sind am Aussterben, kann man schon sagen. Weil sie ihren Auftrag in ihrer Zeit erfüllt haben, für den sie entstanden sind, und wenn der fertig, ja. Was ich sagen wollte ist, es gibt einen Lebenszyklus von geistlichen Gemeinschaften. Und den hat Professor Zulehner von Wien, Pastoraltheologe, ausgegraben, weil der von einem Amerikaner entwickelt worden ist. Dass es also Lebenszyklen von geistlichen Gemeinschaften gibt, weil es immer ein initiales Charisma gegeben hat von der Gründerpersönlichkeit und die in ihrer Zeit sozusagen auf den Ruf Gottes geantwortet hat und im Laufe der Zeit dieses Charisma an Bedeutung verloren hat, weil die Kirche oder die Gesellschaft oder wer auch immer reifer geworden ist. Wir müssen feststellen, es sind viele Orden am Aussterben, es sind andere geistlichen Gemeinschaften am Aufleben. Und was ich da gesehen habe in Fulda und was ich da gehört habe, da hat mich das sehr hoffnungsvoll gestimmt, weil die modernen geistlichen Gemeinschaften, die eben nicht hinter Klostermauern und Ordenstracht leben, sondern mitten in der Welt, weil die einen Platz in der Gesellschaft gefunden haben, der sehr viel mehr dem, was wir aus den Evangelien kennen, entspricht. Ich wollte damit sagen, für mich ist die Kirche etwas hochgradig Dynamisches und wir kommen kaum hinterher, erstens mal alles zu erfassen, was es in der Kirche gibt, dass der Heilige Geist immer noch am Wirken ist. Und es liegt an mir, beteilige ich mich an dem Wirken des Heiligen Geistes in den mir möglichen Rahmen oder gebe ich das Werk Gottes auf, was die Kirche eben ist, aus guten Gründen, wie der Bischof von Essen sagt, ist es verständlich, aber die Herausforderung, die an jeden von uns sich stellt, ist, wollt auch ihr gehen? Das ist die Grundfrage, die sich den Kirchenmitgliedern durch alle Jahrhunderte hindurch gestellt hat. Und diese Frage wird auch in den nächsten Jahrhunderten immer wieder neu gestellt werden müssen. Wollt auch ihr gehen? Und wenn es bessere Alternativen gibt, dann denke ich, hat Jesus Verständnis dafür, wenn ich aus der einen Konstellation Kirche austrete und eine neue Form von Glaubensverwirklichung gefunden habe. Also angenommen, ich würde jetzt dem Bischof sagen, tschüss Bischof, ich gehe zum Gebetshaus nach Augsburg, die 12.000, die nächstes Jahr kommen, die brauchen mich. Dann ist das eine Hausnummer, aber zu sagen, Kirche ist komplett kategorisch passé, hat in unserer Zeit nichts mehr zu suchen, ist vorbei, dann ist es eine andere Nummer. Also es ist immer die Frage, lass ich die Nöte, die die Kirche heute hat, lasse ich die an mich rankommen, in der Suche nach Lösungen und in Entdeckung von Potenzialen, die die Kirche auch heute noch hat, denn die Menschen suchen ja weiterhin, die haben ja spirituelle Bedürfnisse, wie wir schon gesagt haben. Und diese spirituellen Bedürfnisse dürfen wir eben nicht den Marktschreiern, Esoterikern und sonstigen Softies überlassen, die damit teures Geld verdienen, sondern da ist die Kirche immer noch in ihrer Grundkompetenz gefragt. Nur es liegt an uns zu sagen, gut, wir müssen uns auf den Weg machen. Gott führt uns und zeigt uns, was er mit uns macht, was er uns auf den Weg legt, wofür er uns Verantwortung übernehmen lässt. So, was ich sagen wollte eben noch, ist ja die Frage, noch nie hat es in der Kirchengeschichte so eine umfangreiche, intensive und vielfältige Glaubensverkündigung gegeben wie heutzutage. So viele katholische Sender, Fernseh, Radio, Internet, Presse, Häuser, die alle möglichen Kurse anbieten, so viel gab es noch nie. Also es ist nicht die Frage der Wissensvermittlung, die die Menschen beim Glauben. Ja, aber Verkündigung hat beides eben, hat Wissen und Erfahrung. Und das, was uns am meisten anvertraut ist, ist die Weitergabe der Glaubenserfahrung. Denn das Glaubenswissen, das kann ich hier alles voll tapezieren und fotokopieren und so weiter, da wird das Glaubenswissen vermittelt. Aber das, was bei den Menschen hängen bleibt, das ist die Glaubenserfahrung. Und von daher haben wir immer noch großes Potenzial, weil die Weitergabe der Glaubenserfahrung, da gibt es noch
Potenzial. Und da ist ja das emotionale Element, was wir brauchen, dabei auch doch
das Überzeugung. Das
emotionale Element. Ja, da möchte ich jetzt noch was sagen. Also hier in dieser Gemeinde ist nun wirklich was Neues eingetreten, sogenannte Mitmachgemeinde. Wenn ich denke, was es alles Neues gibt, das Trauercafé, Nähkreis ist, glaube ich, schon ad acta, aber ihr macht den Besuchsdienst, sie machen
es gibt diese Namen,
Es gibt diese Mitmachmöglichkeiten, wo eben Glauben gelebt wird, und das ist für mich das Positive dieser Gemeinde. Also, wir haben hier sie in der Kinderkirche, Flüchtlinge, Besuchsdienst, also was hier alles zusammenkommt.
Alleinerziehende.
Und ich finde, das ist gelebter Glaube.
Also Kirchenvorstand ist da auch ein Power, oder?
Ja. Bibelabend auch. Ja. Weihnachten bitte nicht allein, weil seit Jahren stattfindet,
ja, dass der Mensch genau richtig ist.
Ich wollte nur einen Satz sagen, weil gesagt worden ist, was stört. Was mich hierher zieht, ist ein kleiner Satz, den ich sehr liebe, wenn Sie ihn sprechen. Geht hin und bringt den Frieden. Weil Sie über Sprache vorhin was gesagt haben. Und ich bin immer ganz traurig, wenn jemand nur sagt, geht hin in Frieden.
Ich glaube, das nehmen wir diesen Satz als Schlusssatz. Ist ganz klar, jeder geht seinen Weg weiter.